RSO im Gespräch.
Herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein heutiger Gast ist der Fabian Florin, oder besser bekannt als Bane. Respektive eigentlich bin ich sein Gast, weil wir sind hier in seinem Atelier in Chur an der Masanzerstrasse. Bane, du hast schon mal ein RSO im Gespräch gemacht mit uns. Das ist jetzt gut 7 Jahre her und dort setzen wir an. Wenn du deine letzten 7 Jahre, also etwa seit um 16, 17, 18, müsstest in weniger Worten oder in einem Satz beschreiben, wie würde das tönen?
Ich glaube, die letzten 7 Jahre kommen mir vor wie ein Jahr. Es ist so viel crazy Zeugs gegangen und es ist so schnell umgegangen. Ich weiß gar nicht, was alles passiert ist.
Du hast mir eine Auflistung auch geschickt, was alles passiert ist. Das ist ja wirklich extrem viel. Aber in dem Fall gehen wir, glaube ich, einfach einmal eins nach dem anderen durch. Ein grosses Projekt, das dann in Chur den Start gefunden hat, war der Mühlenturm. Ein Künstler von der Stadt darf einen Turm bemalen, wo alle von der Autobahn aus sehen und zu dieser Zeit das grösste Wandgemälde der Schweiz war. Ist das ein bisschen der endgültige Startschuss für alles, was du nachher vor allem in Chur in Sachen Street Art hast können aufzeichnen, wenn man halt die Wall of Fame rausnimmt, die ja schon vorher den Start gefunden hat. Zur Erklärung, Wall of Fame sind 2 Wände in Chur, in Unterföhringen, wo der Bane organisiert hat mit der Stadt Chur zusammen, dass dort legal gesprayt werden darf. Ist der Mühlenturm so ein bisschen der Impuls gewesen, dass nachher alles was anderes, noch vor allem mit Chur und Graubünden zusammengekommen ist?
Ja, das darf man so sagen. Mühlenturm hat gleichzeitig auch meine Rückkehr nach Chur gekennzeichnet. Also es ist Mühlenturm und meine Rückkehr auf Chur sind Hand in Hand gegangen. Und ich glaube, das war wirklich so die Initialzündung gewesen, wo ich so wie auch das Potenzial und die Offenheit von dieser Stadt schnuppern haben dürfen, wo mich dann so wie zum Überlegen gebracht hat und gesagt hat, okay, da kannst du mehr machen. Da ist let's fetz, fangen wir an, hier zu arbeiten. Und das war definitiv der Startschuss gewesen.
Gleichzeitig ist das ja auch ein bisschen für die Stadt Chur umgekehrt der Startschuss gewesen, dass sie gesehen haben, wow, okay, da ist eine Kunst rum, wo jetzt nicht einfach nur illegal irgendwo an Wände gesprüht wird, sondern wo etwas bewirken kann. Wir haben einen Künstler, der das machen kann. Ist das auch umgekehrt echt für die Stadt so gewesen, hey, da wollen wir mehr machen?
Ja, ich denke, wo kein Angebot, kann auch keine Nachfrage sein. Und eben durch das Mühlenturm-Projekt ist dann sehr wahrscheinlich auch über die Stadt so gewesen. Okay, das ist jetzt rum, der ist motiviert. Und also ich habe dort auch wirklich die Möglichkeit gehabt, um der Stadt 6-Jahres-Strategie vorzuschlagen, was sich dann auch ein bisschen verdreht hat wegen Corona und so. Aber ja, sie sind dann wie mitgegangen und gesagt, mach uns einmal, hey, wie könnte das aussehen in den nächsten 6 Jahren? Was machen wir? Und die haben quasi wie ein freies Blatt gehabt und haben dann angefangen, all die Projekte dort einmal grob aufskizzieren und Wirklichkeit werden lassen.
Wie viele Leute habt ihr, seit das erste Mal der Mühlenturm mit einem Bild von dir da oben war, Vorschläge geschickt, was du eigentlich besser würdest dort drauf malen?
Vorgeschlagen geschickt hat mir niemand. Wir haben dort ein bisschen das Pech gehabt, dass dort einmal so ein paar Vorvisualisierungen irgendwo geleakt worden sind. Wir wissen heute immer noch nicht, wo das Loch war. Und dort hat man halt viele Visualisierungen gesehen und vor allem ist dort der Steinbock sehr gut angekommen. Das habe ich aber wirklich einfach schon schnell in 5 Minuten rausgepfeffert, mehr um so die Möglichkeit und Diversität können aufzeigen vom Mühlenturm, was alles machbar ist in Zukunft. Und viele sind dann leider durch den Leak sehr, sehr oft bei dem Steinbock hängen geblieben. Und von dem her höre ich eigentlich nur, wenn gibt es den Steinbock?
Was hast du gegen den Steinbock an der Wand? Ist er zu banal? Ist er zu klischee-mässig für Graubünden? Also gibt es grundsätzlich irgendetwas, das gegen den Steinbock spricht? Oder ist es einfach, es ist zu gewöhnlich?
Nein, es gibt nichts gegen den Steinbock. Also ich bin ja auch stolz auf unseren Steinbock. Aber ich habe mich einfach der Zukunft verschrieben und dem Vorausdenken, das ist so ein bisschen etwas, wo mein Arbeiten so ein bisschen begleitet und nicht immer retour schauen. Und bin so wieder Meinung, ja, der Steinbock haben wir, der wird oft benutzt, manchmal super, manchmal Thema Channen-Judgen für meinen Geschmack nicht so super. Aber ich bin eigentlich einfach, ich habe wirklich nichts gegen den. Ich bin einfach pro neue Werte suchen. Wir sind mehr als nur, wir haben den Steinbock, aber wir sind auch mehr. Und ich möchte eigentlich mehr das Auge dort anlenken, wo es eigentlich sonst einmal nicht anschaut. Und eben, wir haben andere Werte, nicht nur den Steinbock.
Du hast gerade vom Führerschauen erzählt und wir sind mehr und wir wollen mehr. Wir machen gerade einen rechten Sprung. Es war auch in dieser Zeit, ein bisschen später, du warst Art Director bei der Jubiläumsshow von Breitbild, wo 6'000 Leute in die Stadthalle gezogen hat. So etwas hast du vorher ja auch nicht gemacht. Du scheust dich null vor Herausforderungen und auch so etwas Grosses zum ersten Mal zu machen. Woher holst du die Energie für so etwas und vor allem, woher holst du das Selbstbewusstsein für so etwas?
Ich glaube, das Selbstbewusstsein und die Energie kommt automatisch vielleicht auch mit der Neugier. Und ich bin einfach immer ein neugieriger Mensch. Ich will Neues ausprobieren. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich auch in Bereich können stärken und entfalten, wo ich sonst eigentlich nichts zu tun habe. Und mein Motto ist eigentlich, wenn du es nicht kannst, dann lernst du es halt beim Machen. Und bin dann einfach so einer, der dann sagt, ja, könntest du das? Dann überlege ich 2-3 Sekunden und sage, ja, kann ich, machst du es? Okay, mach ich es.
Hat es schon mal etwas gegeben, wo du es wollen machen und gesagt, wo kann ich? Und es ist nicht gegangen, schlussendlich.
Also wenn einmal etwas scheitert, dann ist es mehr so im Sport. Also wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Kite muss einen doppelten Looping, weiß nicht was, Backroll hin und her schmeißen oder mit dem Snowboard wieder ein 360 oder so Sachen, das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube, alles so projektbasierend und kreativ und Sachen ermöglichen, dort gibt es keine Grenzen.
Wir gehen von der Stadthalle weiter Richtung Altstadt, der Seenhof. Das ist dann auch der goldige Käfig. Das ist eine Gefängniszelle im Seenhof, wo du angemalt hast. Was war speziell an diesem Erlebnis?
Ja, speziell am Seenhof ist, dass ich dort, wo der noch seinen Normalbetrieb hatte, des öfteren Gast war. Es ist jetzt 7 Jahre her, dass ich mehr so war bei euch. Und vor dieser Zeit hatte ich auch meine Suchtvergangenheit. Ich war dort kriminell. Es ging um Beschaffungskriminalität. Ich bin dann doch schon des Öfteren dann auch im Gefängnis gelandet und unter anderem auch 2-3 Mal im Seenhof. Und das war halt so wie eine Rückkehr, eine symbolische Rückkehr, dass ich wirklich dort drin einmal Gast war oder Insass. Und heute darf ich mit dem Weg, den ich beschritten habe, den Weg bespielen. Und es war so wie eine Reise, die sich dann so wie die Runde gedreht hat und abgeschlossen hat. Und es war ein sehr schönes Projekt.
Wieso hast du die Zelle vergoldet?
Ja, also ich habe komplett alles vergoldet dort drin. Toilette, Spiegel, Brünneli. Ich habe dann auch ein bisschen Besteck und ein Glas angetan. Es war wirklich alles vergoldet gewesen. Weil ich so wie, also die Arbeit heisst auch der goldene Käfig. Und man muss sagen, für mich sind die Aufenthalte dazu mal immer so ein 3-4-Sterne-Hotel-Aufenthalt gewesen. Also ich hatte mal Pause vor der Strasse gehabt. Die Strasse kann ja unter anderem wirklich sehr anstrengend sein. Und es ist ein sehr mühsames Leben. Und das war wie so eine Pause. Wir haben dort am Morgen Frühstück gekriegt, es hat Mittag gegeben, die Nacht. Die konnten duschen, haben ein Bett gehabt, es hat Zigaretten gegeben, konnten Radio hören, ein bisschen zeichnen. Und das war für mich immer wie so eine Pause. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist so ein Käfig, aber für mich war es dann wieder wie einmal ein bisschen Befreiung gewesen. Und symbolisieren tut er eigentlich einfach, dass das Leben, das ich dort hatte und in dem Gefängnisaufenthalt geführt hat, dass das Leben an sich mein goldiger Käfig war. Ich meine, wir sind hier in der Schweiz. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, um ein gutes Leben zu haben. Und ich habe einfach den falschen Weg gewählt und habe mir wie so meinen eigenen goldigen Käfig gebaut. Und das war so der Abschluss gewesen. Und mit dem konnte ich das wie auch ein bisschen verarbeiten.
Dann schliessen wir die Zelle gerade ab und gehen durch die Altstadt wieder zurück über die italienische Brücke. Dort ist kurz darauf der Plesurfischer entstanden. Ein Bild vom Kurer-Original Fredi De Cumbis, wo jetzt eben bei dieser italienischen Brücke an der Wand ist. Wie wichtig ist dir das, um auch mit lokalen Personen verankert zu bleiben und in dem Fall jetzt sie derart zu verewigen?
Also die Hauptarbeit, die ich mache, das Street Art, Mural Art, Graffiti, das findet im öffentlichen Raum statt. Und da kommt wie so eine Verantwortung mit. Und ich bin so sehr, sehr davon überzeugt, dass wenn ich draussen eine Wand malen, die Wand, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern auch für die Leute, die in dieser, für die Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Sie sind mit dem konfrontiert, ob sie wollen oder ob sie nicht wollen. Sie laufen dran an. Und darum ist es mir immer ein Anliegen, um meine Werke vor allem in der Stadt Chur so zu wählen, dass sie wie allen etwas gibt, dass sie wie die Stadt auch ehrt, dass sie auf die Passanten eingeht, auf unsere Geschichte. Und jetzt mit Blessurfischer habe ich einfach mal gefunden, wieso müssen es denn immer all unsere Helden sein, die wir haben? Wieso kann die wahren Helden der Stadt sind ja eigentlich die ganz normalen Leute, wo die Stadt überhaupt ausmachen und nicht nur immer die einzelnen speziellen Personen. Und auch die darf man würdigen und ehren. Und das ist beim Blessurfischer passiert. Und es ist so wie auch gerade natürlich ist die Geschichte gewachsen. Ich habe gewusst, es gibt einen Fischer. Es ist gerade einfach von allein gekommen und einfach eine stimmige Sache gewesen. Und wenn etwas natürlich kommt, bin ich immer Fan davon.
Der Blessurfischer ist ja auch ein Teil vom Street Art Festival gsi, vom ersten. Das ist dann dort ja gerade angestanden, unter Corona-Bedingungen, wie du vorhin gesagt hast. Sicher kein guter Einstieg in Festivalorganisation. Wir haben dort Motivation beibehalten. Wir gehen jetzt ein bisschen vorher, um das gleich dann 4 Jahre später nochmal aufzuziehen.
Ja, heute bin ich froh, es war ein bisschen Corona.
Wegen?
Wir sind jetzt in der dritten Austragung von dem Festival und eigentlich in der Ausführung, wie es ursprünglich geplant war. Und es ist eine riesengroße Organisationskiste. Und ich bin froh, heute haben wir im letzten Festival nur können so die Murals machen und haben dort davon Erfahrung sammeln, weil das geht jetzt eigentlich einfach vorhand und haben nicht noch den ganz anderen Plunder gehabt, wo wir uns aufgehalst haben, wie jetzt in dem Jahr, weil das wird dann, ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Und darum habe ich das voll okay gefunden. Und es hat dann, aus dem Grund hat es dann wie auch Lust gemacht, um noch grösser werden, zum wachsen.
Wir gehen wieder durch alle Quartiere runter, nochmal zurück zum Mühlenturm. Der ist nochmal bemalt worden. Das ist dann der zweite Teil von dem ursprünglichen 6-Jahres-Plan gewesen. Und zwar mit dem Bild von einer Primarschülerin. Wie ist es da dazu gekommen? Kannst du die Geschichte schnell erzählen?
Genau, der Mühlenturm selber ist auch ein bisschen dazumals so konzipiert worden, dass wir dort wirklich in einen 6-Jahres-Plan reingehen. Durch das hat es auch die Sujetwahl gegeben mit diesen Händen und mit dem oberen Teil, der frei ist. Und man hat dort wie gesagt, okay, dort oben lassen wir über 6 Jahre mehrere Sachen passieren. Das hat uns natürlich auch mega viel Freiheit und Möglichkeiten gegeben, verschiedene Sachen zu machen. Hat uns aber auch in der Sujetwahl oder mich in der Sujetwahl eingeschränkt. Wir hatten so wie eine Strategie gehabt. Und bei der zweiten Bemalung war das Thema der Strategie, dass wir ein bisschen, dass wir dem Thema Identität schaffen in dieser Stadt, uns dem Thema annehmen. Und wir haben dort Identität geschaffen, indem dass wir den Wettbewerb gemacht haben, Mühlenturm-Bastelbögeli produziert haben, wo wir nachher in allen Schulen verteilt haben. Es hat über die Hälfte der Kur-Schüler hat dann dort an dem Wettbewerb mitgemacht, also über 1000 Kinder. Ja, und dann hat das Gremium entschieden, welches Bild dort raufkommt und das haben wir dann raufgemacht. Und es ist dort, das Hauptziel dort ist gewesen, dass man Bilder entwickelt oder dass man den Kids kann sagen kann, hey, so, ihr seid Teil von dem Turm. Das ist nicht nur einfach etwas, was der Bain da macht, sondern ihr seid auch Teil von dem Prozess.
Also um es noch erklären, genau das Bild, wo das Mädchen auf ihren Mühlenturm-Bastelbogen gemalt hat, ist 1:1 das Bild, das nachher auf dem Turm war.
Richtig, wir haben das 1:1 so mit dem Buntstift-Charakter dort aufgemalt.
Gibt es schon Pläne, es wäre ja jetzt dann langsam Zeit, der Mühlenturm dritte Mal, gibt es da schon Pläne, gibt es schon Sujets, gibt es einen Zeitplan?
Ja, es gibt schon einen Zeitplan, also wir werden September, Oktober wird das neue Sujet draufkommen. Ich glaube, ich darf jetzt sagen, das darf ich jetzt verraten, dass es auch das Abschlusssujet wird vom Turm. Es gibt nachher keine neuen Bemalungen mehr. Und aus dem Grund, das Einzige, was ich darf verraten, ist, dass wir den ganzen Mühlenturm neu machen.
Und dass es sehr wahrscheinlich kein Steinbock geben wird.
Glaube nicht.
Wir hören sehr so ein Gespräch mit dem Bain, Graffiti-Künstler aus Chur. Wir sind mittlerweile im Jahr 2022 angekommen. mehr grosse Events sind dazugekommen, riesige Projekte zum Teil. Du bist Gesicht des Jahres im SRF geworden, hast unter anderem einen Auftrag für Breitling gemacht, Uhrenfirma. Du hast eine Firma gegründet, du hast ein grosses Atelier, Masanzerstrasse bezogen, wo wir jetzt drin sind. Ist das Jahr 2022 außerordentlich gut gewesen? Oder ist es einfach langsam normal geworden, weil es dein Job ist? Wird das alles, als wäre normal? Oder gibt es gleich noch so gewisse, die noch rausstechen?
Also ich hoffe nicht, dass irgendetwas einmal normal wird da. Ich finde es cool, dass es eben nicht normal läuft. Ich muss sagen, dass 2022 doch jetzt das Resultat ist von den letzten 2 Jahren. Grosser Vorbereitung und Umstrukturierung. Wir sind jetzt eine grosse Firma. Die Marke Bain an sich ist schon lange nicht mehr gewesen und ist es vor allem heute nicht mehr keine One-Man-Show, sondern es ist wirklich ein schlagfertiges, cooles Team dahinter, wo viel dazu beiträgt. Ja, und so sind wir gewachsen. Wir sind jetzt hier an der Masanzerstrasse. Es ist jetzt mega schwierig zu sagen.
Es hat sich einfach so entwickelt. Es war irgendwie die logische Entwicklung.
Ja, es ist so wie natürlich gewachsen, dass wir jetzt da sind. Ich bin so Fan von dem Natürlichen. Es ist das dazugekommen, das und so. Und gründen wir eine Firma und machen professionell und wollen vorwärts gehen. Oder? Und es resultiert jetzt wirklich sichtbar in dieser Stadt, wirklich gerade mit dem Street Art Festival, das wir jetzt im Juni haben.
Sichtbar ist es unter anderem aber auch am Flughafen Zürich gewesen. Dort ist ein riesiges Bild dazugekommen. Und dann ist das Street Art Festival Frauenfeld gewesen. Und dank einem Reel von dort, das ist ja unfassbar viral gegangen. Wie ist das, wenn man oft mal, grob gesagt, von halber Welt Feedback und Lob für seine Arbeit kriegt? Was macht das mit einem? Wie viel Aufrufe hat das Reel gehabt?
Ich glaube, 2,5 Millionen.
Das ist definitiv viral gegangen. Das ist klar, du hast auch vorher deine Sachen schauen, die Leute an, du hast viele Likes, die Leute gehen auf Social Media steil, aber so krass nicht im Ansatz gewesen wie vorher. Was hat das mit dir gemacht dort?
Hey, ich war in Island in der Ferien und auf einmal bam, ist es losgegangen. Ich habe mein Handy geöffnet, das hat geschellt. Habe dann die Push abgestellt vom Instagram. 10 Minuten später habe ich dann schon gefunden, was ist denn da los? Bin auch gegangen. Und dann ist das irgendwie im Minutentakt, hat es da tausende von Followers gegeben und Nachrichten und teilt und überall. Und es war dann gerade ein bisschen viel gewesen. Ich kann nur sagen, also es ist natürlich eine schöne Anerkennung. Es hat mir Freude bereitet und es war schön, um das einmal zu erleben. Aber nichtsdestotrotz, das ist, in dieser Welt ist das alles so kurzlebig und ich finde es mega wichtig, dass man sich dort nicht so darauf versteift, dass das jetzt wichtig ist oder nochmal muss kommen oder dann darf man einfach nicht zu viel Gewicht geben. Ich meine, irgendwann leidet sich das und sowieso ab ins Nächste dann und vergessen.
Hat es eine gewisse Wertschöpfung generiert durch das, dass es wieder einmal, die Leute haben immer das Gefühl, wo ein Instagram-Video ist 2 Millionen einmal angeschaut worden, jetzt habe ich etwas davon, ich kriege Geld, whatever. Hat es eine Wertschöpfung erzielt? Hast du mehr Aufträge? Klar, meine, die Leute sind aufmerksam geworden, wahrscheinlich auch andere Festivals, andere Veranstalter. Ist das eine zählbare Wertschöpfung, die du daraus herausziehen konntest?
Ja, eine signifikante Wertschöpfung war, dass ich an Festivals eingeladen werde, wo ich eigentlich, wie schon seit 7 Jahren, mir sage, hey, dort will ich mal eingeladen werden. Und ich bin nicht einer, der Pitti-Petti machen oder so und finde einfach, und bin eigentlich mehr so, anstatt zu fragen, ob ich mitmachen darf, bin ich mehr so Fan von mir erarbeiten, dass man mich anfragt, ob ich dort mitmachen möchte. Und ich muss sagen, das Reel, dass wir dort auch viral gegangen sind und so, hat geholfen, dass ich doch an 4-5 Festivals eingeladen worden bin, wo ich mir es wirklich schon lange gewünscht habe. Leider habe ich es nur an 1 geschafft, zeitlich. Aber sie sind geduldig und ich darf mich in den nächsten Jahren langsam dort gehen. Ja, das ist so das Beste, was aus dem Ganzen passiert ist.
Wir machen gerade einen sehr random Sprung, aber es passt gerade in die Zeit rein. Du hast deinen eigenen Gin produziert. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es gibt in Felsberg gibt es einen mega coolen Brenner, Brennerei Gubser. Und er ist ein Künstler auf seinem Fach. Wo er nicht so gut ist er mit Etiketten. Das selber hat er natürlich hat er auch bei ein, zwei Sachen erkannt und ist dann, er hat dann den Kuria-Gin gemacht und ist dann dort auf mich zugekommen, ihm kann helfen und ich hatte so wirklich keine Zeit gehabt. Und auch einfach die Kosten, es ist nicht im Verhältnis. Aber ich bin Fan von Machen und von Neuem, wie ich ja schon gesagt habe. Und habe dann so gefunden, hey, okay, ich mache dir die Etikette, dafür machen wir zusammen einen Gin. Er hat dann darauf eingeschlagen und keine Ahnung, ein Jahr, zwei später, zack, ist dann der Gin entstanden.
Und die Flaschen haben rausgekommen, die sind alle weg gewesen, in der kürzester Zeit, oder?
Ja, wir haben dann eine Auflage von 150 Flaschen gemacht und die sind dann innerhalb von zwei Tagen ausverkauft gewesen. Und hat mich dann ein bisschen angeschissen, weil ich selber nur zwei hatte. Und ich trinke ja gerne Gin, also das mag ich wirklich. Und dann haben wir gefunden, komm, wir machen so eine Auflage, die sich nicht gerade wieder verkaufen lässt, dass wir einfach in Zukunft jetzt Flaschen können anbieten und selber auch haben. Und den kann man zum Beispiel im Mannort zu Chur kaufen.
Also wer Lust auf einen feinen Gin aus der Region hat, geht vorbei. Fabian Florin, Bain bei mir als Gast im RSM Gespräch. Bain, schauen wir mal noch ein bisschen voran. Ihr habt die grossen Aufträge mit eurer Firma Wand. Das Street Art Festival Chur steht wieder vor der Tür. Ist sonst noch etwas geplant im 2024 oder ist eh sowieso schon alles durchtaktiert?
Ja, den Müllerturm hast du vergessen. Dann habe ich noch ein, zwei kleine Geschichten und dann ist schon Winter. Es geht rassig.
Gerade hier allgemein, wie weit für planen ihr? Planen ihr ein komplettes Jahr oder planen der Auftrag für Auftrag? Weil eben, du hast ja immer wieder Sachen, die dann noch reingrätschen, sei das ein Gin, sei das lokale Musiker, die oft mal noch das Cover wollen oder halt Sachen, die immer wieder reinkommen. Ist das eine Jahresplanung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, vieles ist nicht planbar. Vor allem so Musiker, wenn sie dann innerhalb von einer Woche ein Cover haben. Aber grundsätzlich haben wir so doch schon eine Strategie. Wir haben so wie verschiedene Phasen. Wir haben natürlich Strategien, die über zwei, drei Jahre gehen. Aber wirklich planen tun wir etwa ein Jahr voraus. Dann ist natürlich auch noch wichtig, es ist Winter, man kann dann draußen nicht malen. Sind dann so verschiedene Bausätze. Aber hey, ich bin immer froh, wenn ich ein neues Projekt erst annehme, das erst von heute in einem Jahr ist.
Im Winter planst du in letzter Zeit nicht gross viel im Winter noch geschafft. Du kannst ja im Winter gerne einmal deine Auszeit machen. Ist das auch wieder geplant dieses Jahr?
Boah, ist noch so weit weg, der Winter. Und doch ist es so nach. Aber ich denke, wir werden sicher wieder. Also, ich brauche auch. Es ist so viel los über das Jahr. Ich brauche auch den Monat sicher einmal Abstand und werde sicher wieder irgendwo auf der Welt. Gehen rumreisen und tauchen und kitesurfen.
Du hast das letzte Mal die Bilder oder Videos geschickt, wenn du irgendwie 30 Hai am Tauchen bist. Ist das so, das Tauchen ist auch etwas bei dir, das ist wieder eine andere Welt, wo du eintauchen kannst und dann bist du einfach in dieser Welt und das alles andere gibt es nicht mehr. Kann man das so erklären?
Ja, das kann man sicher auch. Ja, das ist so. Das, ich glaube, es ist so ein guter Kontrast zu dem, was ich hier habe, dass ich einfach eine Stunde, eineinhalb Stunden unter Wasser gehen kann und wie auf einem anderen Planet bin, abstellen kann. Die Auseinandersetzung mit Körper und Geist ist sehr hoch im Tauchen und man ist allein und sehr mit seinem Körper beschäftigt und das tut mir dann einmal doch gut. Ja.
Was auch gut tut, wenn wir ein Mensch sind, Ziel und Träume. Du bist ein Mensch, der sehr gerne Ziel und Träume definiert. Auf die anderen schafft und die, soweit ich weiß, eigentlich auch fast immer erreicht. Was sind deine nächsten Träume? Hast du einen Traum, den du kurz- oder mittelfristig willst realisieren willst? Hast du etwas da, das Grosse, das jetzt da oben ist, auf das du nebendran irgendwo her schaffst? Ist der Traum um?
Ja, so einer der grössten ist definitiv jetzt das Festival. In dem Ausmaß, wie es von Anfang an gedacht ist, haben wir jetzt doch fast 10 Jahre gebraucht, um dort hinzukommen. Das ist sicher ein Traum. Und dann, ja, habe ich noch ein paar andere Haufen, kurzfristigere, ein bisschen längfristigere. Kann ich gerade nicht zu viel erzählen. Ist alles im Aufbau, kommt und sieht gut aus.
Ist denn bei so einem Traum, also klar, das Ziel ist ein Ziel, aber jetzt ein Traum, der jetzt nicht unbedingt direkt mit einem messbaren Ziel wie Street Art Festival verbunden ist, du setzt dir das und schaffst dann auf das an oder ist es, wie wir vorhin gesagt haben, das Natürliche. Auf dem logischen Weg kommst du an den Traum hin.
Nein, also einen Traum muss man schon auch verfolgen. Eben, Treppenstufen zum Traum, sage immer, sind deine Ziele dazwischen und die Erreichung von diesen Zielen führt näher an den Traum hin. Und trotzdem ist es auch da wichtig, dass man wie so ein bisschen auch ein Urvertrauen hat in sich selber, in die Umwelt, in die Menschen, in die Welt, wie alles kommt. Nennt man es Schicksal, wie auch immer. Dass, da einfach, dass man das auch nicht zu verkrampft probiert zu erreichen und nur noch das sieht, sondern dass man auch offen bleibt. Und ich glaube, der Mindset ist wichtig, dass man die Träume da hat, dass einem die bewusst sind, dass man positiv ist. Und oft führt einem die Welt natürlich dann an die Träume an. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber...
Passt genauso. Wenn ich sage, du kennst dich ja genug lang und die Träume oder Ziele, die du hast, die sind ja irgendwann abgehakt und weiter geht's. Du bist ein Graffiti-Artist, du kannst tätowieren, du fötelst gerne, du hast schon Videoclips gemacht, du hast einen Gin produziert, du machst Visuals in Partyclubs, du bist bei Live-Shows involviert gewesen. Was machst du am liebsten von all dem?
Also am allerliebsten gehe ich ins Ausland und male eine freie Arbeit auf der Wand. Ja, das ist so. Ich stehe in Gerets Athen irgendwas auf einem Dach im Tubendreck, bin voll verschwitzt und male meine eigene Wand. Das ist so mein Happy Place. Das ist so, es gibt wirklich nichts Besseres. Und all das andere ist aber genau auch so wichtig, weil es mehr Abwechslung gibt. Und natürlich, was auch wichtig ist, ist immer die Vorfreude auf das nächste Projekt. Das ist auch wichtig. Ja, jetzt will ich zum Beispiel, möchte ich gerne Pilot werden noch. Werde dann Segelflugschule anfangen, hoffentlich so bald wie möglich. Und die Vorfreude auf solche Sachen gehört wie auch im Leben dazu, finde ich.
Woher kommt der Wunsch zum Pilot werden? Also gibt es den schon lange? Ist das ein Kindheitswunsch? Oder hat sich der entwickelt in der letzten Zeit wegen irgendeinem Ereignis?
Fliegen ist ein Kindheitstraum. Und mittlerweile ist mein Leben so, dass es wie so absehbar wird, dass das doch machbar ist. Dann mache ich es doch.
Also nicht nur tief unten rein, sondern tief hoch auch rein, sei es im Tauchen, dann halt auch mit Flügen. Wieso ein Segelflugzeug?
Ich wollte eigentlich eine Motormaschine machen und dann habe ich mich mit meinem Papa unterhalten. Er war mal Segelflüger gewesen und hat mir so wie gesagt, einerseits sind es die Kosten, muss man auch sagen, es ist doch viel günstiger Segelflüge anstatt mit einer Motormaschine. Aber meine Freundin hat mir vor 2 Jahren eine Stunde PC-7, das ist so ein abartig krasser Flüger, wo man Loopings machen kann und habe ich alles selber dürfen. Eigentlich sind wir oben und unten und links und rechts und auf dem Kopf zum Matterhorn geflogen und wieder retour. Und ich habe dann wie so den Flüger auch dürfen selber fliegen und habe so weggemerkt, man spürt das Flugzeug in den Körper rein. Und mein Papa hat mir dann wie so die Augen geöffnet und gesagt, hey, wenn du wirklich Fliegen als Kunst möchtest machen, dann würde ich mit dem Segelfliegen anfangen, weil das ist so, ich glaube, roher geht es nicht mehr.
Du bist ja quasi eins mit der Natur, weil es genau die Luftströmung und der Wind ist, der mitmacht und kein Motor und nichts.
Genau, und Thermik und was da alles dazu gehört.
Ja. Und das muss man ja auch alles ein Stück weit studieren, wenn man den Pilotenschein machen will, nehme ich jetzt mal an.
Hey, ich bin immer ein Gefühlsmensch. Ich denke, es gibt sicher viel zum Studieren, aber ich denke, es gibt viel, wo man einfach muss fühlen muss. Und ich glaube, das ist so auch das, was mich beim Segelfliegen jetzt freut.
Wir sind am Schluss von mehr so einem Gespräch mit dem Bain. Wir kommen zu ein paar Stichwörtern. Ich mache das eigentlich gerne noch mit meinen Gästen. Gibt dir jeweils ein Stichwort und du kannst mir einfach ein Wort, zwei Worte oder ein kleines Sätzchen dazu sagen. Graffiti.
Notwendig.
Heimat.
Good feel.
Kur.
Heimat.
Crew.
Familie.
Street Art.
Traum.
Zukunft.
Kund.
Liebe.
Alles. Liebe ist alles.
Freiheit.
Muss man sich erarbeiten.
Wunderbar. Danke vielmals.
RSO im Gespräch.